Die Baulöwinnen, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute zu Gast ist die Bauingenieurin Anne Burkhartz. Anne Burkhartz hat zuerst Journalistik studiert und sich dann nochmal auf die Suche nach einer neuen Berufsrichtung gemacht und hat daher im Jahr 2011 mit dem Studium des Bauingenieurwesen an der Technischen Uni Berlin begonnen, welches sie im Jahr 2016 erfolgreich mit dem Master of Science abschloss. Ihre Masterarbeit schrieb sie bei dem renommierten Ingenieurbüro Schleich-Bergermann Partner. Dort arbeitet Anne Burkhartz nun seit mehr als 6 Jahren als Projektleiterin und hatte so die Chance, einen Einblick in die faszinierende Welt der Tragwerksplanung zu bekommen. Unter anderem war sie dort Projektleiterin bei der Verhüllung des Arc de Triomphe von Christo in Paris. Freut euch auf einen spannenden Dialog mit Fragen der Studierenden an die Bauingenieurin Anne Burkhartz. Viel Spaß!
Ich habe 3 Jahre Journalistik studiert und habe den Bachelor gemacht und habe dann im Prinzip ohne Pause gleich weiter studiert. Und das fiel schon ein bisschen schwer, weil man dann seinen Abschluss hat und sich denkt, okay, wenn ich jetzt nochmal Bachelor-Master mache, dann sind das nochmal 5 Jahre und dann muss ich 8 Jahre lang nur studieren. Aber ich wusste auch, dass ich nicht in der Journalistik bleiben will. Und ich hatte damals ein Praktikum gemacht, was mir gut gefallen hat und hatte schon eine Ahnung, dass mir das ganz gut gefallen würde. Und sobald ich dann drin war, war es auch okay. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder eingestiegen bin und Bauingenieurwesen studiert habe, hatte ich 6 Jahre nichts mehr mit Mathe zu tun. Und ich wusste schon, dass das irgendwie interessant werden wird. Ich habe dann so einen Online-Brückenkurs, glaube ich, gemacht, um wirklich mir die Basics mal wieder ranzuholen. Weil wenn du einfach etwas sehr lange nicht mehr machst, dann ist das weg. Aber also mir ist gerade das Grundstudium nicht so ganz einfach gefallen. Ich habe sehr, sehr viel lernen müssen. Also gerade so die harten Mathe, Mechanik, Statikfächer und so weiter. Und auch vielleicht, weil man in der Fachjournalistik, da musste man nicht so viel Klausuren schreiben, sondern es ging eher um Präsentationen und Hausarbeiten. Das war ein bisschen so eine andere Art von Lernen. Ist nicht ganz einfach gefallen.
Ja, Sie haben am Anfang gesagt, das Bauingenieurwesen hat auch mehrere Wahrheiten, dass das so ein Punkt ist, den Sie dann festgestellt haben. Könnten Sie das vielleicht nochmal erläutern, was das für Sie bedeutet?
Naja, also in der Mathematik gibt es ja eigentlich immer nur eine Antwort und so ein bisschen so habe ich mir das vorgestellt. Aber im Bauingenieurwesen kommt man in der Tragwerksplanung oft an einen Punkt, wo ein Problem nicht mehr so einfach auf eine mathematische Fragestellung zu reduzieren ist, weil es gibt so viele Einflussfaktoren, wenn der Beton sich ein bisschen anders entwickelt oder wenn, mal ganz blöd, wenn es bei der Betonage kalt war oder wenn die Kräfte sich anders umlagern, weil, also es gibt sehr viele Eventualitäten und es gibt, obwohl man denkt, es werden ja Tag für Tag hunderte von Bauwerken geplant, es gibt auch oft, findet man in der Branche nicht so eindeutige Antworten, wenn man dann fragt. Das sind oft Sachen, die werden schon immer so gemacht und es hat immer gehalten. Und es ist jetzt nicht immer so. Und es gibt natürlich den Eurocode, nach dem rechnen wir alles. Und die meisten Sachen kann man relativ gut beantworten. Aber ab und zu kommt man doch wieder an einen Punkt, wo man denkt, ach okay, das weiß jetzt keiner so richtig und das machen wir einfach immer so. Ein bisschen so war das gemeint. Aber natürlich ist das Bauingenieurwesen keine Disziplin, bei der es um Meinungen geht, wie jetzt zum Beispiel in anderen, wo geht es denn um Meinung? Also in der Journalistik zum Beispiel, da wurde immer viel diskutiert. Da konnte man das Ganze ausdiskutieren. Das ist bei uns natürlich nicht so.
Jetzt aus Ihrer Sicht, aus dem Beruf und aus Ihrem Vortrag heraus, würden Sie sagen, dass es Bereiche gibt, wo das Bauingenieurwesen sich in der Lehre weiterentwickeln muss? Oder gibt es Themen, wo Sie sagen, die behandeln Sie jetzt in der Praxis, die würden Sie sich auch im Studium wünschen? Oder Kompetenzen, wo Sie sagen, ja, das wäre halt schön, wenn es auch ins Studium integriert werden würde?
Was ich am wichtigsten finde, ist tatsächlich Nachhaltigkeit im Bauwesen. Weil das einfach ein Bereich ist, also das gab es zu meiner Studienzeit nicht wirklich und es war auch kein großes Thema und dementsprechend gibt es auch bei den Kolleginnen und Kollegen noch keine große tiefe Bildung. Also die jungen Leute, die von der Uni kommen, sind vielleicht auch eher bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oftmals in der Breite ist aber dieses, wir haben das immer schon so gemacht und es hat noch nie eine große Rolle gespielt, teilweise noch verankert. Also ich fände es schön, wenn im Studium ein größeres Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass eben das Bauwesen für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, dass wir einen Großteil der Ressourcen verbauen, die es gibt und die Auswirkungen, die wir eigentlich aufs Weltklima haben könnten und dass auch da eben Wissen oder Grundwissen schon vermittelt wird, wie wir das Ganze beeinflussen können.
Zu dem Arc de Triomphe hätte ich ganz brennend die Frage, ob Sie auch einmal die Chance hatten, da selber runter zu klettern oder ob Sie das machen hätten wollen.
Also wir durften das natürlich nicht. Das waren alles ausgebildete Industriekletterer, die das gemacht haben unter hohen Sicherheitsstandards. Aber am letzten Abend gab es eine Situation, wo eine Ingenieurin mal sehr dringend von außen schauen musste, außen an der Fassade, ob da eine Verbindung noch zu lösen ist. Und da durfte ich dann auch mal runterklettern, ja. Es war sehr aufregend. Ich dachte, ich hätte keine Höhenangst, aber der Moment, wenn man lässt sich dann so schräg über dieses Gesims am Stoff runter und der Moment, wo man dann so runterguckt und fällt und immer noch auf 40 Metern ist, das war schon beeindruckend, ja.
Sie kommen aus Stuttgart und da hätte ich gedacht, Sie wären dahin gepilgert und hätten jetzt von Frei Otto oder von Rüscheweih oder irgendwem, der da in Stuttgart tätig war, was gesehen und das hätte Klick gemacht. Aber das habe ich vorhin nicht so ganz verstanden. Wo war die Initialzündung, dass Sie gesagt haben, ich mache das?
Ja, das ist nicht so eine schöne Geschichte. Ich müsste mir vielleicht fürs nächste Mal sowas eher überlegen. Also eigentlich ist es eher so, ich komme aus Braunschweig. Und Braunschweig ist Autostadt. Volkswagen ist da direkt nebenan und ist eigentlich die lokale Größe. Und wenn ich an Ingenieurwesen gedacht habe, mein Leben lang habe ich immer nur an Autos gedacht. Und Autos habe ich mich noch nie mit identifizieren können, war überhaupt nicht mein Ding. Und es war tatsächlich eher so, dass die Journalistik hat mir nicht so gefallen. Das war mir irgendwie zu wischiwaschi und ich wollte irgendwie was Festes mit Fakten. Ich wollte irgendwie Expertin sein für irgendwas und Ingenieurwesen klang für mich irgendwie sehr gut und kompetent. Aber ich wollte nichts mit Autos machen und bei meiner oberflächlichen Recherche blieb dann nur das Bauingenieurwesen. Deshalb sage ich, tatsächlich bin ich eher durch Zufall und vielleicht durch oberflächliche Recherche genau beim Richtigen gelandet.
Also ich muss sagen, das war auch meine eigene berufliche Entwicklung. Ich hatte das Glück, auch in einem relativ großen Büro so aufgehoben zu sein, ja, dass man einfach da ankommt nach der Uni und das ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Und ein gutes Büro guckt auch, dass die Leute entsprechend aufbaut. Und ich glaube, dafür steht auch Schleich-Bergermann. Ja.
Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Und als zum Beispiel das Projekt Arc de Triomphe anfing, da war ich gerade erst 2 Jahre im Beruf, also noch absolute Anfängerin. Man bezeichnet sich, glaube ich, sehr, sehr lange noch als Anfänger, Anfängerin, einfach weil ja jedes Projekt wieder neu ist und man ständig wieder neu anfängt. Wir sind ja eben nicht im Maschinenbau, wo man dann irgendwann am Band irgendwas vielleicht produziert, sondern jedes Bauwerk ist ja wieder anders. Und ob du dann Hochbau, Brücke, Stahl, Beton, also ich habe in meinem Berufsleben auch schon alle möglichen Bauwerke gehabt und jedes Mal ist man wieder Anfängerin. Und ich war dann eben schon 2 Jahre im Berufsleben und tatsächlich war das eine große Herausforderung, weil das Projekt bei uns im Büro erstmal ein bisschen unterschätzt wurde. Da kam eben dieser Künstler und wollte dieses lustige Projekt machen. Und dann bekam ich das Projekt und es wurde sehr groß bei uns. Wir haben da, wie gesagt, 2,5 Jahre dran gearbeitet, teilweise mit einem Team von 10 Kollegen und Kolleginnen. Und das war eine große Herausforderung für mich, auch in der Projektleitung, das alles irgendwie unterzubringen. Aber was ich zum Beispiel super finde, ist, dass man bei uns auch Fehler machen kann. Also es gibt immer eine Rückfallebene und allen ist klar, wenn man jemanden, der was zum ersten Mal macht oder man jemanden sehr fordert, der vielleicht auch noch eher am Anfang steht, dann muss man zum einen dafür sorgen, dass es immer noch eine Kontrollrückfallebene gibt. Man muss immer zur Verfügung stehen als Beratung und man muss auch zulassen, dass es gewisse Fehler gibt. Das dürfen natürlich keine Fehler sein, die irgendwie gefährlich sind, aber ich sage jetzt mal wirtschaftliche Geschichten, dass man dann mal eine Weile in eine Richtung plant und dann wieder zurück muss, weil das doch nicht die richtige Richtung ist und das hat dann Geld gekostet. Und da habe ich bei uns im Büro immer die Erfahrung gemacht, dass das genau so gehandhabt wird. Also es wird einem viel zugetraut, aber immer mit einem Sicherungsnetz und immer mit der Toleranz zu sagen, ja, und du darfst auch Fehler machen.
Also Arc de Triomphe war dann quasi so Ihr erstes Projekt als Projektleiterin tatsächlich bei Schleich-Bergermann Partner, oder?
Nee, ich hatte ja diese Studie zu den Solartürmen gemacht. Und witzigerweise, während ich meine Masterarbeit schrieb bei Schleich-Bergermann Partner, gab es eine Anfrage, einen Solarturm zu planen. Und ich war die Expertin für Solartürme bei uns und das war meine erste Projektleitung, genau. Der wurde auch nicht gebaut. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass er nicht gebaut wurde. Aber das, genau, das war eine Planungsphase von mehreren Monaten, wo wir viele Konzeptstudien gemacht haben zu einem Solarturm in Italien. Der wurde aber nicht gebaut, weil Italien einfach kein guter Standort ist. Es ist nicht sonnig genug für so Kraftwerke.
Ja. Aber dann war Arc de Triomphe quasi ein Projekt, was dann bis zur Planung und Ausführung dann auch überdauert hat über die Projektleitung, das erste Projekt quasi, was dann auch realisiert wurde.
Genau, ja, ich glaube, das war es tatsächlich, ja.
War das nicht super komplex? Also das ist ja jetzt nichts, was man quasi einmal so erfindet. War das nicht super komplex, so als junge Frau als Projektleitung, also generell schon die Projektleitung zu übernehmen, aber ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, eine Lösung zu finden zwischen diesen zwei divergenten Themen, Tragwerksplanung und Kunst. Und da gab es da Infrastruktur bei Schleichberger, mein Partner, dass Sie da immer wieder rückfragen konnten? Oder?
Eine der größten Herausforderungen für uns war, das war sogar ein Spannungsfeld aus drei Sachen. Also einmal die Tragwerksplanung, der Eurocode, der natürlich überhaupt nicht passt auf so ein Projekt. Also es gibt keine Reglementierung, nach der man das rechnen konnte. Man musste immer sich selber einen Weg finden, der genehmigungsrechtlich und aber auch statisch da Sicherheit verspricht. Dann gab es den Künstler und das ganze Team um die Künstler rum, die teilweise wirklich wahnsinnige Anforderungen hatten. Da hatte man gedacht, man hat die perfekte Lösung gefunden, wirtschaftlich, schnell auszuführen, hält Bomben fest und dann war das aber, kriegst du nicht rund genug oder ein bisschen zu rund oder so. Und dann, also die Anforderungen des Künstlers waren teilweise sehr schwer auch logisch nachzuvollziehen. Und das dritte war der Denkmalschutz. Also der französische Denkmalschutz war da sehr, sehr, sehr streng und auch da mussten wir immer und immer, wir haben Lösungen vorgeschlagen und immer hieß es, nein, das dürft ihr nicht und es müssen weniger Löcher sein und in dem Bereich gar nichts und da müsst ihr nochmal überlegen. Also dieses Spannungsfeld aus diesen drei Bereichen war ganz herausfordernd. Und bei Schleichberger und Partner gibt es fast alles einen Experten oder eine Expertin. Man muss die dann nur finden und kann die anrufen und zu allem möglichen befragen. Also
auch zu diesem Thema Akte, Triumph, Christo?
Ja, nee, das natürlich nicht. Das natürlich nicht, aber zum Beispiel vorgespannte Stahlseile. Da gibt es natürlich Leute, die haben das schon 100 Mal in anderen Projekten gemacht. Oder Stahlbauverbindungen, die große Toleranzen aufnehmen können. Oder die Montage und Demontage von großen Stahlstrukturen, wie man da mit den Kränen am besten sowas auslegt. Oder Strukturen mit Ballastierung. Also für diese ganzen Einzelteile, da gab es immer schon mal jemanden, der hatte das schon mal in einem anderen Projekt gemacht, bei einer Brücke oder bei irgendwas anderem. Nur zusammenführen musste man es dann noch dafür.
Also Sie haben quasi die Bausteine zusammengefügt dann für den Arc de Triomphe und konnten immer die Experten mit reinnehmen.
Genau.
Musste man sich auch so die Tragwerksplanung tatsächlich vorstellen? Also dass man immer einen Experten hat, der etwas wirklich sehr gut kann und den man zu Rate ziehen kann als Projektleiterin? Oder?
Ich habe auch schon eine Fußgängerbrücke geplant, ich habe schon eine Straßenbrücke geplant, ich habe schon einen Standardhochbau geplant, ich habe schon zwei Kunstprojekte geplant, ich habe ein Forschungsprojekt gemacht. Also man ist nicht derjenige, der immer nur Brücken macht oder derjenige, der nur Stadien macht. Vielleicht schleicht sich das ein bisschen ein, aber grundsätzlich haben wir so den Anspruch, dass jeder auch noch alles macht. Mhm. Und natürlich gibt es dann im Büro so ein bisschen jemanden, der hat schon viele das gemacht und viele das und kristallisiert sich so ein bisschen als der Spezialist oder die Spezialistin heraus.
Auch vor dem Hintergrund des nachhaltigen Bauens, wurden denn die Materialien, die Stahlkonstruktionen und die Stoffe nachher weiter genutzt? Wissen Sie das? War das auch in der Planungsphase schon Bestandteil? Wurde darauf geachtet?
Danke für die Frage. Da habe ich ein bisschen drauf gewartet. Und überhaupt auch ich hatte auch gedacht, dass eher noch schneller eine Hinterfragung dieses Kunstprojekts im Sinne des nachhaltigen Bauens kommt. Grundsätzlich kann man natürlich erstmal sagen, das Projekt war absolut nicht nachhaltig. Aber da gibt es verschiedene Meinungen und meine ganz persönliche Meinung ist, Kunst ist eben per se oftmals nicht nachhaltig, sondern ist eben Schönheit oder hat eine andere Art von Sinnstiftung und ist so ein bisschen was sich unsere Gesellschaft vielleicht erlaubt, so als Sünde. Wir haben aber natürlich trotzdem versucht, soweit es geht, ein bisschen nachhaltig zu planen. Und wir haben versucht, die Stahlträger, ne, die waren ja ungefähr 2 Monate in der Bauphase, einen Monat während des Projekts und in der Demontagephase nochmal einen Monat. Also 4 Monate wurden diese Stahlträger genutzt, die Rohre, die offenen Profile. Das heißt, die waren im Prinzip wie neu. Und wir haben gedacht, bevor die jetzt verschrottet werden, im Prinzip wieder eingeschmolzen und zu neuen Trägern und Profilen gemacht, das ist ja sehr energieaufwendig, versuchen wir eine direkte Nachnutzung zu finden. Das heißt, wir bauen die wieder aus und sagen, wir haben jetzt 200 HEB-Träger der und der Länge, der und der Größe. Wer braucht die denn gerade für ein Projekt? Weil die waren auch so gut wie nicht mit Verbindungen teilweise versehen und keine Löcher und nichts. Es war aber einfach sehr schwer zu organisieren. Also wir hätten dann vielleicht jemanden gehabt, dann wollte das Christo-Team das aber nicht, weil sie Angst hatten, dass jemand die Teile aus dem Kunstwerk nutzt, um damit Geld zu machen, die zu verkaufen oder selber Kunst zu machen und sozusagen Christos Kunstwerk sich vereinnahmt für seine eigenen Dinge. Oder dann hatten wir jemanden, der wollte das für einen Industriebau, der konnte das aber erst in einem Monat abholen. Wir mussten es aber dringend loswerden, weil wir die Baustelle räumen mussten. Das haben wir letztendlich nicht geschafft, aber es gibt... jetzt wird gerade so ein Marketplace aufgebaut, das heißt Concular, da gibt es aber auch, glaube ich, noch andere, so, wie so eine Art Bauteilbörse. Da gibst du ein, das und das habe ich an Bauteilen, es gibt es, glaube ich, auch für Ausbaugeschichten. Also ich habe jetzt 400 Stühle oder ich habe eben 200 Kubikmeter Beton, der recycelt werden kann. Und dann kann man sich da wie bei eBay Kleinanzeigen drauf bewerben und sagen, ich brauche das, ich hole das ab, ich nutze das nach. Und sowas hätten wir gern gemacht, das hat leider nicht funktioniert. Der Stoff wurde meines Wissens nach recycelt und die Schnüre, Seile auch. Und die wurden, glaube ich, zu Plastikpellets gemacht und dann werden daraus wieder Sonnenbrillen und so Sachen draus gemacht. Also immerhin das und der gesamte Stahl wurde eben eingeschmolzen und wieder neu verwendet.
Die Frage geht dahin, welche Sprachkompetenz braucht man bei so einem Projekt und welche Sprache wurde im Projekt gesprochen?
Ich war während des Studiums einmal in Australien ein Semester und ein zweites Mal in Spanien ein Semester. Spanisch ist wenigstens etwas ähnlich wie Französisch, weil tatsächlich wurde im Projekt Französisch gesprochen, weil Christo und Jean-Claude auch miteinander Französisch sprachen, immer noch zu Lebzeiten. Also der Jean-Claude war französisch-marokkanerin, muttersprachlich französisch und Christo hatte das dann gelernt und der Neffe, der Projektleiter auch nach seinem Tod war, der konnte eben auch französisch und die Baufirma konnte französisch und alle, die Denkmalschützer, alle konnten französisch, nur wir nicht oder ich nicht. Ich habe aber sehr gut französisch gelernt in 2,5 Jahren tatsächlich. Irgendwann konnte ich es dann verstehen ganz gut und irgendwann konnte ich dann auch Basics sagen, habe aber oft, war es so in Besprechungen, alle haben französisch gesprochen und ich habe englisch gesprochen. Genau. Aber bei uns im Büro wird viel Englisch gesprochen. Wir haben viele Mitarbeitende von außerhalb von Deutschland, die auch gar kein Deutsch mehr sprechen. Das ist mittlerweile eigentlich auch kein Problem, zumal wir ja auch Projekte weltweit haben und nicht nur in Deutschland. Und bei uns wird viel Englisch gesprochen.
Wie erleben Sie das, also sich als Frau in diesem ja doch eher noch männerdominierten Bereich zu bewegen? Gab es da Vorteile oder Herausforderungen auf dem Weg?
Also ich auf dem Weg vielleicht schon. Also ich finde, im Studium gab es noch Luft nach oben, was jetzt weibliche Vorbilder angeht. Bei mir waren zumindest noch alle Professoren Männer und deshalb finde ich diese Vortragsreihe auch eigentlich ganz toll, dass sie hier mal explizit weibliche Vortragende einladen, weil das oft natürlich auch so ist, dass dann die Vortragenden Männer sind. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mit dem Thema in meinem Berufsleben bis jetzt noch keine größeren Berührungspunkte gehabt. Also ich finde, das ist angenehm egal in meiner Wahrnehmung, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann. Manchmal ist es so, dass man vielleicht, gerade wenn man in Männer und ältere Herren dominierten Kreisen ankommt, dass man sich vielleicht erst mal einmal kurz verständlich machen muss, dass man jetzt nicht weder die Sekretärin ist, noch die Bauzeichnerin und dass man ganz normal irgendwie jetzt das Projekt leitet. Aber an sich, muss ich sagen, habe ich bis jetzt damit noch keine großen Berührungspunkte gehabt.
Und wie macht man das dann, wenn man in diese männerdominierten Bereiche kommt?
Also auf der Baustelle fand ich das zum Beispiel wichtiger. Im Studium habe ich in der Bauleitung gearbeitet, bei einer Baufirma, und da war das ein viel größeres Thema. Also da musste man wirklich auf die Baustelle kommen und erstmal mehr oder weniger eine Ansage machen, um überhaupt gehört zu werden. Und ich finde, sich so ein bisschen so ein männliches Gebaren zu eigen machen, das ist zum Glück in der Tragwerksplanung eigentlich nicht so. Also an sich muss man einfach nur ganz normal versuchen, seine Themen kompetent zu vertreten, wie man das auch ganz normal machen würde. Und ich kann jetzt aber nicht, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es gibt bestimmt auch Frauen, die schon andere Erfahrungen gemacht haben.
Trotz alledem ist ja der Frauenanteil in der Branche relativ gering. Und auch in den Studiengängen, wie haben Sie Vermutungen, wie erklären Sie sich das? Haben Sie vielleicht auch schon mal Gespräche geführt, wo Hypothesen ausgetauscht wurden und welche Rolle spielt da die Nachhaltigkeit vielleicht auch?
Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren bei mir im Studium ungefähr 30% Frauen. So als wir angefangen haben und gefühlt, es ist jetzt absolut nicht wieder belegt, wurden zum Master hin mehr. Ich hatte irgendwie das Gefühl, relativ viele Frauen haben es wirklich durchgezogen und ein paar Herren sind rechts und links runtergefallen. Und in der Tragwerksplanung bin ich dann in das Berliner Büro gekommen und da war ich dann die Einzige. Das fand ich erstmal interessant. Das heißt, scheinbar haben viele Frauen einen anderen Weg gewählt, nicht in die Planung. Man kann ja, es gibt ja auch die Bauphysik, es gibt die Bauchemie, es gibt die Bauwirtschaft, es gibt eben, man kann auf der Baustelle in der Bauleitung landen. Von meinen Freundinnen, mit denen ich studiert habe, haben viele auch promoviert tatsächlich, sind an der Uni geblieben, haben im Bereich Baustoffe, Bauchemie promoviert. Ich kenne ein paar, die in der Bauwirtschaft sind, aber in der Planung sind es relativ wenige. Jetzt so in den letzten 4-5 Jahren sind es bei uns zumindest signifikant mehr geworden. Also es gibt jetzt so gefühlt so eine starke Generation von tragwerksplanenden Frauen bei uns im Büro. Woran das jetzt liegt, das finde ich schwer zu sagen. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist zum Beispiel auch ein Thema, wo auch viele Frauen sich mit beschäftigen bei uns. Aber es ist unfair zu sagen, dass es nur Frauen sind, es sind auch viele Männer.
Frage dazu, wie das ist, mit Künstlern zusammenarbeiten, gerade in der Planung und Durchführung. Gibt es oft bestimmt auch zwei verschiedene Wege, die man gehen möchte. Da muss ja einer den kürzeren ziehen oder so. Wie funktioniert das da?
Das ist ganz einfach. Also der Künstler sagt immer, was man zu tun hat. Und da gibt es keinerlei, mit einem Bauherrn kann man irgendwie noch diskutieren, aber bei Christo war es zumindest so, wenn der was gesagt hat, dann wurde es halt so gemacht, eben auch, weil das Kunstwerk ja keinen anderen Sinn hat, als seine Kunst umzusetzen. Das muss ja nicht irgendwie keine Funktion erfüllen oder nicht günstig sein oder nicht. Es muss halt einfach nur genau das sein, was er will. Das heißt, da mussten wir uns dann auch dran gewöhnen, aber im Prinzip war es so, wir haben einfach immer ganz genau das umsetzen müssen, was Christo gesagt hat. Und ich fand die Zusammenarbeit, also ich bin ganz froh, dass ich ihn noch kennenlernen durfte. Ich fand die Zusammenarbeit ganz toll, weil er ein ganz begeisterungsfähiger Mensch war in vielen Sachen. So ein bisschen wie so ein Kind irgendwie hat er sich das dann immer vorgestellt. Und er hat sich schon so drauf gefreut, wie der Stoff dann im Wind weht. Und das Ganze wird dann so lebendig aussehen, wenn der Wind den Stoff aufbläht. Und das soll wie ein Segel sein. Und der hatte das so in seinem Kopf. Und der war so ganz begeistert und hat es damit geschafft, eine große Gruppe von Menschen, also eben bis zu 1000 Leute, davon zu überzeugen, ihm zu helfen, diese verrückte Idee, die er im Prinzip hatte, umzusetzen. Und dafür braucht man, glaube ich, eine ganz gewisse, ganz bestimmte Ausstrahlung und muss eine ganz gewisse Art von Mensch sein, um andere so mitreißen zu können. Genau, aber teilweise sind Künstler ja auch dafür bekannt, ein bisschen exzentrisch zu sein. Und Christo, ich meine, der war auch schon Anfang 80, der war auch ein bisschen exzentrisch. Also bei Besprechungen zum Beispiel, da konnte man nicht sitzen. Selbst wenn wir uns 4 Stunden besprochen haben, haben immer alle gestanden, weil Christo nicht sitzt. Und wenn er nicht sitzt, dann sitzen ja nicht alle anderen da und er steht. Das heißt, man stand eigentlich die ganze Zeit. Genau, aber so ein paar Verrücktheiten hatte er. Aber an sich war das, fand ich, eine sehr tolle Zusammenarbeit.
War das mit den anderen Künstlern, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, auch so? Oder war er jetzt so ein bisschen mehr so eine große Autorität?
Also ich habe 2 Projekte für Christo gemacht, auch noch diese Mastaba, diese schwimmende Skulptur aus Ölfässern in London, diese lila-rote. Und ich habe dieses Atelier Albert Oehlen für den Künstler Albert Oehlen gemacht. Da hatte ich aber relativ wenig Kontakt zu dem Künstler, weil diese Galerie von seinem Galeristen, weil dieses Gebäude von seinem Galeristen für ihn gebaut wurde und ich eher mit dem Galeristen als Bauherrn zu tun hatte. Deshalb war das nicht so eine prägende Erfahrung.
Aber wenn Sie sagen, mit einem Team von 10 Leuten 2,5 Jahre geplant, in einem wirklich anspruchsvollen Umfeld, da habe ich jetzt mal einfach ausgerechnet, 5 Millionen Planungskosten. Wie gehen Sie an solche Kalkulationen ran oder hat Christo gleich schon mal so einen Aktenkoffer dahingestellt?
Sie meinen jetzt wir als Planende, unsere eigene Budget?
Ja, das ist ja ein Riesenrisiko und da kann auch so eine Firma wie Sie vielleicht nicht für mal eine Million oder zwei mitbringen. Oder haben Sie das getan?
Also wir haben Glück gehabt, weil genau dieses Risiko bestanden hätte. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das Projekt am Anfang ein bisschen unterschätzt vom Umfang her. Wir wussten nicht, dass da doch für uns so viel Engineering drin steckt. Und wir haben aber einen Stundenvertrag gehabt. Das heißt, wir wurden pro geplante Stunde bezahlt und haben einfach nur Stundensätze im Vorfeld mit dem Team ausgehandelt, sodass wir wirklich relativ komfortabel alles, was wir auch gemacht haben, bezahlt bekommen haben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was ich faszinierend finde, ist, dass Christo genug Kunst verkauft hat, um dieses Projekt komplett selber zu finanzieren, weil diese 1000 Leute, das waren ja teilweise waren da vor Ort, gleichzeitig 400 Freiwillige, die die Sicherheit hergestellt haben, die Bereiche abgesperrt haben, Besucherströme gelenkt haben, Besucher informiert haben, Stoff verschenkt haben und die hat er alle bezahlt. Also die wurden alle, das waren zwar Freiwillige, aber die wurden alle bezahlt. Die Stadt Paris hat so gut wie keine Kosten gehabt. Das heißt, alles auch Security und Geschichten, klar, ein bisschen Polizei mussten die abstellen, aber die haben sehr, sehr geringe Kosten gehabt. Das hat alles das Christo-Team oder Christo mit seinem Kunst finanziert. Also das fand ich schon enorm an der Stelle.
Wie bekommt man denn so einen Auftrag in so einem großen Unternehmen? Also ist das nach Interesse? Wird das ausgeschrieben? Bewirbt man sich?
Nee, sowas geht gerade bei diesem Christo-Team. Die haben über die, wie lange haben die zusammengearbeitet? 50, 60 Jahre über die Christo Kunst gemacht hat, hat er eigentlich fast immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Das heißt, er hatte ein Team um sich herum aus Menschen, denen er vertraut hat. Er hatte seinen eigenen Fotografen, der immer für ihn die Bilder gemacht hat. Er hatte seinen Neffen, der die Projekte mit ihm geleitet hatte. Der hatte immer die gleichen Leute, die zum Beispiel Stoff für ihn hergestellt haben oder die Fässer. Und wir wurden dann irgendwann so ein bisschen seine Haus- und Hoftragwerksplaner. Und das ging über einen zufälligen Kontakt von Wolfgang Volz, dem Fotografen, mit eben Jörg Schleich, dem Gründer von Schleichberger und Partner, vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es war so, dass der Wolfgang Volz damals auch noch andere fotografische Aufträge gemacht hat und irgendein SPP-Bauwerk fotografiert hat. Und da haben die sich kennengelernt und dann kannten die sich und es ging dann tatsächlich schon über.
Ich meinte auch ja. Noch in die Richtung, Sie als Projektleitung, wie kommen Sie unternehmensintern quasi, dass gesagt wird, okay, das ist ein Projekt, für das interessiere ich mich, das würde ich gerne mit umsetzen, mitarbeiten?
Also man kann natürlich Interessen formulieren, aber es ist oft so, dass man da einspringt, wo man gerade gebraucht wird. Also ein Projekt, an dem man gerade dran war, geht zu Ende und ein neuer Auftrag kommt rein und dann wird geguckt, wer ist alles verfügbar, wer kann was vom Stand der Erfahrung her zum Beispiel. Wenn möglich, werden auch Präferenzen natürlich berücksichtigt und dann werden die Leute eingeteilt. Also man kann nicht so wirklich sich bewerben auf ein Projekt und man kann das natürlich sagen und ich glaube, wenn möglich, würde sowas auch berücksichtigt, aber oft ist es tatsächlich Zufall, dass man in das Projekt reinkommt, was gerade reinkommt, wenn man selber frei wird in einem anderen.
Ja, ich hätte sonst noch eine abschließende Frage. Was ist einfacher, mit dem Künstler zusammenzuarbeiten oder mit dem Architekten? Weil Architekten sind ja teilweise, begreifen sich ja auch als Künstler. Geht man mit denen genauso um wie mit Christo oder?
Nein. Also Christo war eben, sage ich mal, die Autorität, der einfach bestimmt hat, was gemacht wird. Und Architekten sind ja im Prinzip unsere Planungspartner. Also wir brauchen die und die brauchen uns und im besten Fall ist es eigentlich eine ziemlich gute Zusammenarbeit, ne? Weil es gibt ja auch viele Bereiche, in denen kennen wir uns einfach nicht aus. Und Architekten, das finde ich immer wieder faszinierend, die sind so super Generalisten. Die können ein bisschen Entwässerung, die können ein bisschen TGA, die können ein bisschen Statik, die können ein bisschen Baurecht, die können ein bisschen Bauphysik und bringen das dann alles zusammen und haben natürlich auch noch den Entwurf und das, was vom Bauherrn sozusagen an Räumen und so weiter gefordert wird, zusammen und sind ja nicht Künstler aus der Kunsterschaffung wegen, sondern die wollen ja meistens etwas erschaffen zu einem Zweck. Und bis jetzt, muss ich sagen, habe ich wirklich viele ganz tolle Architekten kennengelernt und das ist immer ein ganz interessanter Austausch.
Ja, dann, wenn noch keine Fragen mehr sind, dann würde ich das heute abschließen. Dankeschön, Anne Burkhardt, dass Sie uns besucht haben, hier in Wuppertal, extra aus Berlin angereist. ich bin mir sicher, dass Sie wirklich ein großes Vorbild sein können für Männer und Frauen, die jetzt quasi neu in den Beruf starten. Und nächste Woche geht es weiter mit Kirstin Wethmann vom Bergisch-Rheinisch Wasserverband, die uns einen Einblick in den Wasserbau gibt. Gerne wieder hier um 18 Uhr an der Bergischen Universität Wuppertal.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich habe noch was.